Ja, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Ich habe ja schon, das ist mir gerade vorhin schon positiv aufgefallen, das muss ich hier ganz kurz sagen, bevor ich richtig durchstarte, dass die Gemeinde Amen sagt. Finde ich gut. Ja, und so darf ich nochmal herzlich willkommen heißen zur Auferstehungsfeier an diesem Sonntag. Wir haben schon gehört, Sonntag Kantate. Und ja, richtig gehört. Der Sonntag, der Tag des Herrn, ist ja der Tag der Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und so ist eigentlich jeder Sonntag, den wir, oder jeden Gottesdienst, den wir an einem Sonntag feiern, immer auch eine Feier und ein Bekenntnis der Auferstehung Jesu. Und das gilt auch heute am Sonntag Kantate und heute in besonderer Weise, denn heute ist das orthodoxe Osterfest. Wir selber sind in unserem Kirchenjahr ja schon etwas weiter fortgeschritten. Wir befinden uns in der sogenannten Zeit nach Ostern. Diese Formulierung ist vielleicht ein bisschen gar nicht so richtig, denn Ostern ist ja nicht einfach vergangen. Der Auferstandene lebt und mit ihm auch wir. So singen wir es ja in einem sehr schönen, ich finde, am schönsten Osterlied eigentlich. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Und gerade diese drei Sonntage, in denen wir uns befinden, der vergangene Sonntag Jubilate, der heutige Sonntag Kantate und der kommende Sonntag Rogate, die sind so ein dreifacher Nachklang der anhaltenden Osterfreude. Und diese drei Sonntage zeigen uns eigentlich, dass wir mit Jubel, Jubilate, mit Gesang, Kantate und mit Anbetung, Rogate, uns unserem dreieinen Gott in rechter Weise nahen. Schon Psalm 100 ruft uns dazu auf: Jauchzet dem Herrn alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken, geht zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben, danket ihm, lobet seinen Namen, denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Und wir haben es gerade vorhin in dem Lied schon gelesen und zumindest klanglich auch gehört, das Stichwort Mittelpunkt, wo Gott selber den Mittelpunkt unseres ganzen Daseins bildet, in Gedanken, in Worten und auch in Taten. Da ist wahrer Gottesdienst. Und unser Hauptgebet, das Vaterunser, was wir gerade schon zu Beginn des Gottesdienstes ja gebetet haben, dreht sich zuerst und zuletzt um Gottes Sache. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe und am Ende dann, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wahres Gebet und wahre Gottesdienst sind also ganz auf Gott ausgerichtet. Und vom Vater Unser kann man noch was lernen. Bevor wir den dreieinen Gott an unsere eigenen Bedürfnisse erinnern, zum Beispiel das tägliche Brot, und das sind ja Bedürfnisse, die Gott kennt. Wir müssen ihm ja nicht sagen, was er nicht weiß. Bevor wir ihn an unsere eigenen Bedürfnisse erinnern, machen wir seinen Wunsch nach Anbetung zu unserem tiefsten Anliegen. Und das tun wir im Wissen um die Verheißung Jesu: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles zufallen. Und dass Gottes Königsherrschaft sich durchsetzt in unserem Leben und letzten Endes weltweit, das soll unsere erste und unsere letzte Sorge sein. Für alles Weitere sorgt Gott. In einem jüngeren Anbetungslied heißt es: Für den König, für den Herrn, für ihn geben wir uns hin. Seine Ehre, unser Ziel, nichts bedeutet uns jemals so viel. Und dieser Liedtext, der nimmt uns mit hinein in das Thema des heutigen Gottesdienstes, das man mit einem anderen, etwas älteren Lied überschreiben könnte: Jesus Christus herrscht als König. Und es soll darum gehen, dass dieses Bekenntnis die Grundmelodie unserer Anbetung und auch unserer Lieder, unseres Singens sein soll. Und für diesen Sonntag Kantate singt, ist uns ein Text aus dem Lukas-Evangelium gegeben, der auf den ersten Blick aber gar nicht so recht in diese Osterzeit passen will. Er steht in Lukas 19, in den Versen 37 bis 40. Ich lese uns Lukas 19, die Verse 37 bis 40. Und als er, also Jesus, schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben mit lauter Stimme über alle Machttaten, die sie gesehen hatten, und sprachen: Gelobt sei der, der kommt, der König, in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm: Lehrer, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach: Ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Soweit dieser kurze, aber sehr eindrückliche Text. Und wer sich in den Evangelien ein bisschen auskennt, der weiß natürlich, dass hier eine Begebenheit geschildert wird, die eigentlich zu Palmsonntag gehört, wie die Krippe zu Weihnachten oder das Kreuz zu Karfreitag. Es geht um Jesu Einzug in Jerusalem. Und da kann man sich schon mal fragen, hat sich die liturgische Kommission vielleicht vertan, als sie diesen Palmsonntagstext jetzt ausgerechnet für den vierten Sonntag nach Ostern vorgeschlagen hat? Das kann man vielleicht nicht ausschließen, aber ich denke, in diesem Fall hat die Zuordnung, mal abgesehen von der thematischen Anknüpfung, einen guten Sinn. Denn wenn wir die Evangelien lesen, dann merken wir ja im Grunde auf Schritt und Tritt, wie schwer es den Evangelisten fällt, sozusagen nicht zu früh in den Osterjubel einzustimmen. Die Evangelisten, die kommen ja von Ostern her und sie wissen darum, wer Jesus in Wahrheit ist. Und natürlich weiß vor allem Jesus selber, schon in der Zeit vor Ostern, wer er wirklich ist. Und deswegen wird auch in den Evangelien lange vor Ostern schon immer wieder deutlich, dass Jesus der ewige Gottessohn ist, der im völligen Einklang mit seinem himmlischen Vater den ihm vorgezeichneten Weg geht, ohne dass er dabei seine Gottheit einbüßt. Die Gottheit Jesu, die erscheint zwar die meiste Zeit auf Erden verhüllt, aber an manchen Punkten, da blitzt sie so kurzzeitig auf, zum Beispiel bei Jesu Taufe und vor allem bei seiner Verklärung. Und eben auch am Palmsonntag schimmert schon für kurze Zeit diese Einsicht durch, dass Jesus in Wahrheit der Herr aller Herren und der König aller Könige ist. Gelobt sei, der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn. Und viel, viel später in der Johannes-Offenbarung finden wir dann sozusagen das Gegenstück dazu. Hier nämlich erscheint Jesus, der König und der siegreiche Löwe aus Juda, als geschlachtetes Lamm im himmlischen Thronsaal. Und auf diese Weise, wenn wir diese beiden Dinge zusammen sehen, dann wird uns etwas Wichtiges vor Augen geführt. Wie der Gekreuzigte kein anderer ist als der Gottessohn von Ewigkeit, so ist umgekehrt auch der erhöhte Auferstandene kein anderer als der Gekreuzigte. Wie die Kreuzigung das Gottsein Jesu nicht aufhob, so hat Jesu Auferstehung sein Leiden und sein Sterben nicht einfach ausgelöscht, sodass man jetzt darüber nicht mehr reden müsste. Noch als der Auferstandene trägt Jesus ja die Nägelmale an seinem Leib. Also bei Jesus sind Krippe, Kreuz und Königtum dauerhaft verbunden. Und dementsprechend ist auch unsere Christusnachfolge im Wesentlichen Kreuzesnachfolge, solange wir in dieser Welt leben und um das Kommen der Königsherrschaft Gottes bitten. Der Apostel Paulus, der ja wie kaum ein anderer die Auferstehung Jesu als den festen Grund unseres Glaubens und unserer Hoffnung verteidigt, man denke nur an 1. Korinther 15, dieser selbe Apostel kennt zugleich wie kaum ein anderer auch die Gegenerfahrung des Leidens mit Christus. Und am Ende seines Briefes an die Gemeinden in Galatien, da bekennt er: Ich trage die Mahlzeichen Jesu an meinem Leibe. Und so steht auch unser mit Christus in Gott verborgenes Leben, Zeit unseres Lebens, im Zeichen des Kreuzes. Denn unser Herr und unser König ist Christus, der Gekreuzigte. Und deswegen verwundert es eigentlich auch nicht, dass der himmlische Lobpreis niemand anderem gilt als dem geschlachteten Lamm. So lesen wir es in Offenbarung 5. Und die vier Wesen und die 24 Ältesten, die da vor dem Thron Gottes versammelt sind, die fielen nieder vor dem Lamm. Und jetzt kommt der Sonntag Kantate in der Offenbarung. Sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast sie unserem Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron, um die Wesen und um die Ältesten her und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und viel tausendmal tausend. Die sprachen mit großer Stimme, das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist himmlischer Lobpreis. Und wie die Knospen im Frühling, so bricht dieser Lammeslobpreis ja schon am Palmsonntag für ganz kurze Zeit durch. Als Jesus schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Machttaten, die sie gesehen hatten und sprachen, gelobt sei der da kommt, der König in dem Namen des Herrn, Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Aber jetzt ganz eigenartig, daran nehmen die Pharisäer sogleich Anstoß. Lehrer, weise doch deine Jünger zurecht. Und man fragt sich ein bisschen erstaunt, warum eigentlich? Warum eigentlich nehmen die Pharisäer Anstoß daran, dass die Jünger mit Freuden Gott loben? Das ist doch eigentlich was Gutes. Und wollten nicht auch und gerade die Pharisäer mit Ernst Gott dienen? Wachten sie nicht gerade deswegen mit Argusaugen darauf, dass auch wirklich jeder in Israel die Gebote Gottes einhielt? Und eiferten nicht gerade sie für die Ehre Gottes? Warum also nehmen dann die Pharisäer Anstoß an diesem vorösterlichen Jüngerjubel? Sie nehmen Anstoß am Gotteslob der Jünger, weil es Christuslob ist. Sie nehmen Anstoß daran, dass die Jünger Gott loben, weil sie gesehen haben, was Gott in und als Jesus von Nazareth unter ihnen getan hat. Die Pharisäer nehmen Anstoß daran, dass die Jünger Gott loben, indem sie Jesus preisen. Gelobt sei der da kommt, Jesus, der König, in dem Namen des Herrn. Die Pharisäer und mit ihnen bis heute viele nehmen Anstoß an der Königsherrschaft des Gekreuzigten. Sie nehmen Anstoß an dem wahren Gott, der in Jesu Lehre und Leben und vor allem in seinem Sterben sichtbar wird. Alle Frömmigkeit und alle Schriftgelehrsamkeit hilft ihnen offenbar nicht, in Jesus Christus den lebendigen Gott zu erkennen. Und anstatt Gott als den zu preisen, der er ist und als der er sich in Christus gerade am Kreuz gezeigt hat, verehren sie lieber ihr selbstgemachtes, ihr gewohntes Gottesbild. Und gerade so verweigern sie dem wahren Gott die Anerkennung, die ihm gebührt. Und jetzt, wie reagiert Jesus? Zunächst mal, er entzieht sich den jubelnden Jüngern nicht. Er weist sie nicht zurecht. Er weiß ja, wer er ist und dass ihm tatsächlich alle Ehre gebührt. Und deswegen lässt er das geschehen. Den Pharisäern aber entgegnet er, ich sage euch, wenn diese schweigen werden, dann werden die Steine schreien. Ich habe noch keine schreienden Steine gesehen und gehört, aber ein eindrückliches Bild. Die Pharisäer tun hier nämlich das, was seit dem Einbruch der Sünde in unsere Welt leider an der Tagesordnung ist. Dem wahren Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, deinem und meinem Erlöser, werden Lob und Ehre vorenthalten. Und Sünde besteht im Kern eigentlich darin, dass wir Menschen unserem Schöpfer den Dank und die ihm gebührende Anbetung verweigern. Und viele erinnern sich vielleicht noch, in Kriegs- und auch in Krisenzeiten waren die Kirchen ja oft voll. Inzwischen aber ist das Gotteslob in unserem Land sehr leise geworden und an manchen Orten fast verstummt, so scheint es zumindest. Doch wenn wir Menschen Gott nicht loben, dann werden die Steine umso lauter schreien. Dann wird die ganze unbelebte Schöpfung sich ins Zeug legen und Gottes Wahrheit umso lauter bezeugen. So lesen wir es schon in Psalm 19. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sagt's dem anderen und eine Nacht tut's kund der anderen. Ohne Sprache und ohne Worte, unhörbar ist ihre Stimme. Aber trotzdem heißt es dann weiter, ihr Schall, dieser unhörbaren Stimme, geht aus in alle Lande und ihr Reden bis an die Enden der Erde. Gott wird also geehrt, so oder so. Die ganze Schöpfung ist für sich genommen, ein Fingerzeig auf Gott und ein Lobpreis seiner Herrlichkeit. Wir Menschen haben also keine Ausrede. Aber andererseits hindert die Sünde uns von Natur aus daran, die Wahrheit Gottes an seinen Werken tatsächlich ablesen zu können. Die Sünde hindert uns, dieses Leise der Schöpfung hören zu können. Der Sünder versteht das stumme Reden der Schöpfung nicht. Und so kommt es zu dieser ernsten Diagnose, die Paulus am Anfang des Römerbriefs aufstellt. Obwohl sie von Gott wussten, eigentlich, und die Schöpfung ja eigentlich für sich genommen zeigt, dass es einen Schöpfer geben muss, obwohl sie das eigentlich wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Und ein verfinstertes Herz kann das nicht mehr wahrnehmen. Sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, gleich dem eines vergänglichen Menschen. Sie haben Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Und gerade hier an diesem Punkt sind wir als christliche Gemeinde dazu berufen, den Unterschied zu machen. Wir sind dazu berufen, Gott zu loben. Wer denn sonst, wenn nicht wir, die wir doch der Sünde gestorben sind und Kinder Gottes geworden sind? Im Anschluss an Psalm 100 ruft uns der Liederdichter auf, dankt unserem Gott, Lob singet ihm, rühmt seinen Namen mit lauter Stimme, Lob singet und danket allesamt. Gott loben, das ist unser Amt. Gott loben, das ist unser Amt als christliche Gemeinde. Und dieses Amt, liebe Geschwister in Christus, ist ein zutiefst evangelisches Amt. Es ist keine lästige Pflicht, um vielleicht im Gottesdienst die Zeit zu füllen oder keine Ahnung. Nein, es ist ein evangelisches Amt. Für Gott zu singen ist keine Bürde, sondern eine zutiefst ehrenvolle Aufgabe. Gott zu Lob singen, darin bestehen unsere Würde und unsere Bestimmung als Geschöpf Gottes. Er hat uns ja zu seiner Ehre erschaffen. Und darum gelangen wir erst im Lobpreis Gottes zu unserer ursprünglichen Bestimmung. Im Lobpreis Gottes finden wir zu unserem wahren Sein. Unser Singen ehrt Gott und lässt zugleich uns aufleben. Wir loben ja auch keinen despotischen Tyrannen, gezwungenermaßen, wo wir marschieren müssen und irgendwelche komischen Lieder singen, sondern wir loben unseren barmherzigen Vater und unseren geliebten Herrn und Heiland. Liebe Gemeinde, das Singen ist eine Gottesgabe. Seht nur die Vögel unter dem Himmel an, und es wurde uns ja gerade berichtet, die Nachtigall, auch sie singt und jubiliert von morgens bis abends. Oder ich weiß nicht, die Nachtigall hört irgendwann auf, dann fangen andere an, was weiß ich. Und als ich irgendwann mal begriffen habe, dass Gott sich über den Gesang seiner Geschöpfe freut und dass ihm sogar meine nicht immer ganz astreine Stimme beim Singen zumindest gefällt, da habe ich auch erst zum Gemeindegesang einen Zugang gefunden. Ich habe ja vorhin schon gesagt, als Kind und Jugendlicher, da war mir das Singen ehrlich gesagt zuwider und ich konnte im Blick auf das Abitur entscheiden, ob ich bildende Kunst, so wie es damals hieß, und oder Musik nehmen will, und weil man bei Musik ständig singen musste, habe ich dann gesagt, nee, ich weiß ganz genau, was ich wähle. Und auch bis heute strengt mich Singen körperlich an, wenn der Tonumfang zu groß wird. Also ich bin jedenfalls nicht der größte Sänger vor dem Herrn, aber hier gibt es ja genügend andere, die gut singen können, glaube ich. Aber, und das ist jetzt der Punkt, wenn der Schöpfer des Himmels und der Erde mich würdigt, vor ihm Lob singen zu dürfen, wie sollte ich dann eigentlich diese Würde ausschlagen? Wie sollte ich meine Berufung durch meinen Erlöser und Vollender nicht mit Freuden und von Herzen nachkommen? Auch wenn es dann vielleicht mal schief klingt oder ich einfach eine Oktave tiefer gehe, damit ich es dann doch noch irgendwie hinkriege. Und das Gotteslob ist zunächst eine Berufung in der Gemeinde. Die Erretteten sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut, und ihn in der Gemeinde preisen. So heißt es im Psalm 107, aber auch an vielen anderen Stellen. Die Gemeinde ist ein Ort, wo Gott gelobt und gepriesen werden soll. Aber auch jenseits der Kirchenmauern soll das Gotteslob erklingen. Das ist im Grunde das Ziel von Mission und Evangelisation. Mission heißt im Kern, die Großtaten Gottes denen bezeugen, die nicht nach ihm suchen und nicht nach ihm fragen. Evangelisation heißt, Freudenboten sein, die Wohltaten Christi preisen, die er an uns getan hat. Erinnern wir uns nur an die bahnbrechende Pfingstpredigt der Apostel. Was haben sie getan? Sie verkündeten die großen Taten Gottes. Und sie sprachen den Zuhörern die Verheißungen Gottes zu. Und dann, so heißt es weiter, fügte der Herr zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden und Gott lobten. Das gehört dort auch mit dazu in Apostelgeschichte 2. Das Ziel aller Mission war und ist das immerwährende Lob des dreieinen Gottes. Mission führt aber nicht nur zum Gotteslob. Sie ist selbst schon eine Form des Gotteslobs. Denn der dreieine Gott freut sich und wird geehrt, wenn seine Taten erzählt werden, wenn er ins Gespräch gebracht wird, wenn sein herrlicher Name überall verkündet wird. Und da fragen wir uns vielleicht, ja, wie kann das geschehen? Und ich habe mir überlegt, eine Hilfe könnte vielleicht sein, dass wir stärker auf unsere Sprache achten. Wir haben doch eigentlich so viel Grund und auch Gelegenheit, Gott zu danken und ihn zu loben. Im Jakobusbrief heißt es, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts. Und wenn es wahr ist, dass wirklich alles Gute, was mir widerfährt, von Gott kommt, da kann ich doch von allem Guten, was mir begegnet, vielleicht so erzählen, wenn ich jemandem begegne, wird man gefragt, ja, wie geht's so? Dann kann ich sagen, ja, passt schon. Oder ich kann vielleicht auch sagen, oh, ich danke Gott dafür, dass er mich hat genesen lassen. Oder ich danke Gott für meinen Arbeitsplatz. Oder wenn ich keinen habe, ich danke Gott dafür, dass er mich trotz Schwierigkeiten mit Essen und Kleidung versorgt. Oder ich danke Gott für meine Familie und meine Freunde. Oder ich danke Gott für den Frieden, in dem wir leben. Und da fällt Ihnen bestimmt noch eine ganze Menge mehr ein. Ich bin mir sicher, dass unsere Nachbarn, unsere Bekannten das wahrnehmen werden und vermutlich auch stärker darauf reagieren, als vielleicht auf dieses formelhafte Gott sei Dank oder auf das noch sehr nichtssagende geht schon. Da haben wir, denke ich, einfach eine Möglichkeit, kurz was zu sagen. Und dann können wir vielleicht auch einmal weiterfahren und bezeugen. Vielleicht kommt ja eine Frage, hä, Gott, danken, wieso? Vielleicht können wir dann auch mal sagen, wofür wir Gott eigentlich im Tiefsten und Letzten preisen. Für das ewige Leben, das er uns in Christi Tod und Auferstehung gewährt. Für die Liebe, die er in unsere Herzen ausgegossen hat. Für die Hoffnung, zu der er uns neugeboren hat und die uns leben lässt. Für seine Herrschaft, die kein Ende hat und die er uns zugute ausübt. Für seine Nähe, die uns auch in schweren Zeiten trägt. Und zu solchem Lob und Bekenntnis ermutigt uns der Sonntag Kantate. Singet dem Herrn ein neues Lied oder auch ein altes Lied, denn er tut Wunder. Und wenn das gemeinsame Singen wegen Corona nicht möglich ist, auch das ist im Neuen Testament schon vorbereitet worden, dann singt und spielt dem Herrn in euren Herzen und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit und für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus, der mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.